Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Dörte Hinrichs. Eigentlich wollten wir heute live in Dresden im Hygienemuseum sein, um Ihnen einen Vorgeschmack zu liefern auf Future Food, Essen für die Welt von morgen. So der Titel der Ausstellung, die eigentlich morgen eröffnet werden sollte. Alles ist dafür auch angerichtet, doch wie alle Museen hat auch das Deutsche Hygienemuseum in Dresden aufgrund der Corona-Pandemie schließen müssen. Und wir können nicht wie vorgesehen vor Ort die Exponate beschreiben, sie sehen, riechen oder schmecken und die Geschichten, Forschungsergebnisse und Trends in Sachen Ernährung und Essen der Zukunft vorstellen. Allerdings werden wir die Expertinnen und Experten, die wir nach Dresden eingeladen hatten, gleich alle telefonisch zuschalten und dabei natürlich auch eingehen auf die Auswirkungen der Corona-Krise, auf unsere Ernährungssituation und unser Essverhalten. Future Food, Essen in Zeiten von Corona und Ernährungsforschung für die Welt von morgen, lautet unser Thema heute bis 21 Uhr. Die Lebensmittelversorgung ist sicher, hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner immer wieder betont. Dennoch gibt es Hamsterkäufe in den Supermärkten und auch sonst hat sich einiges verändert. Wir kochen und essen zu Hause statt unterwegs im Imbiss oder Restaurant. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie verändern nicht nur unser Einkaufsverhalten, sie spiegeln sich auch auf dem Teller wider. Werden am Ende viele gehortete Waren verdorben sein? Schon jetzt werden in den Industrieländern jährlich rund 222 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt. Könnte es doch noch zu Nahrungsengpässen kommen, aufgrund auch der globalen Produktions- und Handelswege? Und bekommt nun vielleicht die Versorgung mit Obst und Gemüse aus der Region einen größeren Stellenwert? Wie sieht überhaupt das Essen der Zukunft aus? Um Tier- und Klimaschutz zu fördern, wird zum Beispiel schon Laborfleisch aus den Stammzellen von Rindern gezüchtet. Welche weiteren Technologien und Trends prägen unser Essen? Und wie steht es um unsere Ernährungskompetenz und um unsere kulinarische Urteilskraft? Auf diese und andere Fragen wollen wir eingehen in unserer telefonischen Tafelrunde, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Viktoria Krason, Kuratorin der Ausstellung Future Food – Essen für die Welt von morgen im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Einen schönen guten Abend, Frau Krason.
Guten Abend, Frau Hinrichs.
Guten Abend. Herzlich willkommen auch Dr. Benjamin Leon Budirski. Er ist Agrarökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und in Kassel begrüße ich Dr. Daniel Kofahl, Ernährungssoziologe und Leiter des dortigen Büros für Agrarpolitik und Ernährungskultur APEC sowie Dozent für Ernährungssoziologie an der Universität Wien. Schönen guten Abend, Herr Kofahl.
Guten Abend.
Guten Abend. Und herzlich willkommen in unserer Runde auch Julia Leuterer. Sie ist Geschäftsführerin der lokalen Agenda 21 und Mitbegründerin des Dresdner Ernährungsrates.
Guten Abend,
Frau Leuterer. Jetzt haben wir alle Stimmen schon mal im Ohr, wenn wir uns auch nicht sehen. Frau Krason, Sie haben alles so schön angerichtet im Dresdner Hygienemuseum, um uns Appetit zu machen auf Future Food, Essen für die Welt für morgen. Wie hat die Ausbreitung des Coronavirus Ihre Sicht auf unser Ernährungsverhalten verändert?
Also erstmal ist ja alles noch relativ neu und also für mich hat es vor allem Fragen aufgeworfen, nämlich tatsächlich die Frage, wie sich unser Verhältnis zur Nachhaltigkeit ändern wird, ob es sich ändern wird oder ob das Interesse an Nachhaltigkeit und nachhaltigem Ernähren auch einer Verbesserung des Ernährungssystems zur ökologischen Nachhaltigkeit hin, auch zur Klimafreundlichkeit hin, weiter so anhaltend bleiben wird, wie es jetzt im Moment ist. Und tatsächlich auch das, was Sie gerade angesprochen haben, wie es um die regionale Versorgung gerade bestellt ist. Also inwiefern kleinere Unternehmen, kleinere Bauernhöfe, die für die regionale Versorgung mit Lebensmitteln sorgen, nun einen besseren Stand haben werden oder ob es für gerade diese kleineren Betriebe eben jetzt in Zeiten einer drohenden Rezession eher schwieriger wird, die regionale Bevölkerung zu versorgen.
Nachhaltigkeit und regionale Versorgung sind sicher auch Themen, die Sie in Ihrer Ausstellung Future Food aufgegriffen haben. Warum haben Sie überhaupt dieses Thema ausgewählt, Essen, zukünftiges Essen und Essverhalten?
Also das Thema war für uns gerade deswegen so reizvoll, weil es sehr vielseitig ist. Das mag zuerst ein bisschen banal klingen, aber tatsächlich ist es ja bildet es einen Schnittpunkt zwischen sehr vielen Funktionen die es für unser Leben hat. Also eben das Überleben zu sichern natürlich auf der einen Seite, aber darüber hinaus auch die Gesundheit zu fördern, die Identität zu stärken oder die soziale Zugehörigkeit. Und darüber hinaus hatte es eben gerade in den letzten beiden Jahren eben eine starke politische, ökologische Dimension gewonnen und war auch gerade deswegen so interessant, weil wohl noch nie zuvor die Verbindung zwischen einer so intimen privaten Handlung wie der Auswahl von Essen und gesamtgesellschaftlichen globalen Konsequenzen so eng gezogen wurde und auch so bewusst war. Und gerade diese Vielfalt von Themen, die mit dem Thema verbunden sind, dieser Vielfalt von Inhalten, genau das hat das so reizvoll gemacht für eine große Ausstellung, wie sie das Hygienemuseum ja sehr häufig macht. Also die Sonderausstellungen sind ja immer bei uns große Themenausstellungen.
Und sehr vielfältig, wie Sie schon angedeutet haben. Ja. Da können wir nachher noch intensiver darauf eingehen. Zunächst aber mal eine Frage an Sie, Herr Budirsky. Was hat Sie als Agrarökonom als erstes beschäftigt, als die Corona-Pandemie sich immer mehr ausbreitete? Dass es Nahrungsengpässe geben könnte?
Also daran, dass es jetzt deswegen Nahrungsmittelengpässe gibt, glaube ich nicht. Schließlich ist die letzte Ernte ja schon im Herbst eingefahren worden und daran ändert auch die Corona-Krise nichts. Dass jetzt die Leute anfangen, Nahrungsmittel und Toilettenpapier zu horten, das ist eher, würde ich sagen, eine psychologische Ausweichreaktion, damit sie in dieser Krise das Gefühl haben, etwas machen zu können. Aber das reflektiert nicht, dass wir wirklich eine Nahrungsmittelknappheit hätten. Das sieht man auch sehr gut an zum Beispiel an den Agrarmärkten, an den Agrarbörsen, wo sich die Nahrungsmittelpreise eigentlich kaum verändert haben. Wenn jetzt im Supermarkt die Regale leer sind, dann liegt das nur daran, dass die Nahrungsmittel nicht schnell genug von dem Vorrat, vom Lager zum Supermarkt nachtransportiert werden können. Aber das wird sich sicherlich in den kommenden Wochen schnell wieder ändern und dann sitzen einige Leute auf sehr viel Toilettenpapier.
Beschäftigt Sie auch die Frage, woher dieses Virus kommt und wie es sich verbreitet?
Das ist auch eine interessante Frage. Also so ein Virus, die Entstehung von so einem Virus ist natürlich immer ein sehr großer Zufall. Aber dass der Virus gerade auf einem Fleischmarkt in China entstanden ist, das ist nicht unbedingt ein Zufall, sondern durchaus auch ein bisschen strukturell. Weil hier kommen im Grunde die Bedingungen zusammen, die man braucht, damit ein neuer Virus entsteht. Zum einen gibt es Tiere, insbesondere Wildtiere. Und man muss wissen, dass ungefähr 3/4 aller neuen Krankheiten zoonotisch sind. Das heißt, sie entstehen bei Tieren und werden dann auf den Menschen übertragen. Und zum anderen hat man auf so einem Markt direkten Kontakt von Menschen zu Tieren, der normalerweise im normalen Leben gar nicht so unbedingt vorkommt. So war es auch bei Corona. Man geht davon aus, dass dieses Virus ursprünglich einmal von Fledermäusen gekommen ist, dann auf ein Wildtier übertragen wurde, das dann gejagt und auf diesem Markt verkauft wurde. Das wirkt jetzt wie eine große Kette von Zufällen. Allerdings, wenn wir anschauen, wo die Pandemien in der Vergangenheit sonst herkamen, dann ist es relativ ähnlich, ob das jetzt bei Ebola war, bei der ersten SARS-Epidemie im Jahr 2003/2004, Vogelgrippe, Schweinegrippe, BSE. Also ganz viele von diesen Krankheiten, die wir haben oder hatten, sind von einem tierischen Ursprung. Und deswegen hat es interessanterweise tatsächlich einen Einfluss, was wir essen, darauf, was für neue Krankheiten entstehen.
Ja, Zusammenhänge, die man vielleicht ganz normal beim alltäglichen Essen gar nicht sofort in Verbindung miteinander bringt. Tierhaltung scheint also das Risiko für die Verbreitung von auch für Menschen gefährlichen Viren zu erhöhen.
Ja, also wir schaffen im Grunde Bedingungen, die dann wiederum die Entstehung von solchen Krankheiten erleichtern. Zum einen, wie Sie gerade sagen, die Tierhaltung, die natürlich enorme Ausmaße weltweit erreicht hat. Also wir haben inzwischen weltweit 24 Milliarden Hühner, 1,5 Milliarden Kühe und jeweils 1 Milliarde Schweine, Schafe und Ziegen weltweit. Da steigt natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit neuer Krankheiten. Auf der anderen Seite tut auch die Landwirtschaft dadurch, dass sie Ökosysteme zerstört oder mit Umweltverschmutzung belastet, dazu, dass der Lebensraum von Tieren zerstört wird und diese dann sich einen neuen Lebensraum suchen, und damit kommt dann auch wieder dieser Kontakt zustande. Das ist, was in der Wissenschaft gerade den Begriff der planetaren Gesundheit prägt. Also um einen gesunden Menschen zu haben, braucht man im Grunde auch eine gesunde Umwelt um ihn herum.
Planeta.
Und schließlich sollten wir nicht vergessen, dass in der Tierhaltung 70% der Antibiotika weltweit verbraucht werden. Also da ist durchaus ein Zusammenhang zwischen der Tierhaltung und der möglichen Entstehung von neuen Pandemien.
Ja, das sollte man auf jeden Fall stärker in den Blick nehmen, wenn man isst, wenn man Fleisch isst. Frau Leuterer, was spüren Sie denn als Geschäftsführerin der lokalen Agenda 21 und Mitbegründerin des Dresdner Ernährungsrats an Auswirkungen der Corona-Pandemie? Werden jetzt mehr Großpackungen gekauft oder sind jetzt mehr regionale Lebensmittel gefragt?
Also ich glaube, die Auswirkungen sind gerade vielfältig. Also was ich mal als erstes, glaube ich, festgestellt habe, ist, dass durch diese Krise jetzt erstmal das Bewusstsein für die essentiellen Dinge auf jeden Fall gestiegen ist. Und ich würde jetzt mal sagen, Gesundheit, Ernährung und Gemeinschaft oder Solidarität sind da die drei, die ich somit beobachte. Und dass natürlich dadurch den Menschen auch die Zusammenhänge auffallen. Was eben quasi, wie es in unserem Ernährungssystem die Prozessabläufe zusammenhängen und wie wir eben auch abhängig sind von globalen Lieferketten. Daher vielleicht auch so ein bisschen die Unsicherheit und Angst. Es gibt natürlich Hamsterkäufe. Also ich glaube, was ich so beobachtet habe, ist wirklich eher, dass das Toilettenpapier alle ist tatsächlich. Also das ist das Einzige, was ich gesehen habe bis jetzt. Aber auch in der Verbrauchergemeinschaft Dresden, das ist die größte Verbrauchergemeinschaft in Deutschland mit 11.000 Mitgliedern. Das ist ein Mitgliederladen, der sehr regional sozusagen produzierte Waren anbietet. Da sind jetzt gerade die Trockenwaren sehr runtergefahren, also so Erbsen oder auch so Nussmischungen und solche Sachen. Ich glaube, da haben Leute schon so ein bisschen Vorrat angelegt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass jetzt viele auch zu Hause arbeiten und irgendwie so ein bisschen Studentenfutter sich mit eingedeckt haben, ist mein Eindruck. Aber natürlich auch, weil jetzt viel mehr zu Hause gekocht wird, ne? Und man die ganze Versorgung, die sonst in Kitas, Schulen und Kantinen passiert, jetzt vorrangig zu Hause passiert. Das ist, glaube ich, eine Auswirkung, die uns noch beschäftigen wird. Also auch wie die Produkte sozusagen von den Produzenten regional jetzt eben nicht mehr an die Großversorger und Verarbeiter wie Caterer sozusagen gehen, sondern eben anders verteilt werden, weil sie werden ja produziert werden, wenn wir sozusagen länger in dieser Situation bleiben. Was ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe, ist, dass aktuell ja auch das Einreiseverbot besteht oder bestehen wird, auch für die Erntehelfer, ganz konkret für Spargel und Erdbeeren. Weil die Erntehelfer oftmals sozusagen von nicht deutschen herkommen, sondern eben zum Beispiel aus Osteuropa, weil wir sehr geringe Konsumausgaben für Nahrungsmittel haben, generell in Deutschland. Und da jetzt gerade auch überlegt wird, wie, also auch in Sachsen konkret, ich weiß nicht, ob das auf Bundesebene auch passieren wird, ob man vielleicht auch so eine Art Online-Tool entwickelt, wie eben vielleicht auch Leute aus der Region jetzt als Erntehelfer eingesetzt werden können, weil die, ne, manche Sachen wachsen ja einfach, mehrjährige Produkte müssen ja auch irgendwie verarbeitet werden und die landwirtschaftlichen Betriebe haben nicht genug Festangestellte oftmals, um das sozusagen mit abzudecken oder könnten das nicht wirtschaftlich machen mit ihren Festangestellten. Genau, ansonsten, was ich beobachte, ist, dass eben so regionale Anbieter gerade dollen Zulauf haben. Also da sind sozusagen viele, nicht bloß irgendwie Hamsterkäufe, aber auch viele neue Kunden dazugekommen. Gibt in Dresden auch die Marktschwärmerei, die so eine Art Wochenmarkt auf Bestellung machen. Da ist jetzt gerade zu beobachten, dass zum Teil Restaurants, die eben so frische Waren produziert haben, aber jetzt zum Teil ja geschlossen sind oder eben geringere Kundenzahlen haben, ihre frischen Produkte quasi direkt vermarkten. Also das ist was, was wir ganz konkret gerade beobachten.
Ja. Und das ist auch etwas, was Sie unterstützen in Ihrem Ernährungsrat. Ernährungsräte gibt es ja in Deutschland in mehreren größeren Städten. Mhm. Was passiert da genau?
In einem Ernährungsrat allgemein, meinen Sie, oder?
Ja, genau. Also
ja. Genau, also wir haben sozusagen als Ernährungsrat Dresden 2017 gegründet, unter anderem also mit dem Ziel, dass es ein regionales Ernährungssystem für Dresden und die Region wird, deswegen auch Ernährungsrat Dresden und Region, wo man eben mal genau schaut, wie Essen systemisch für eine Stadt oder mit natürlich mit der Region zusammen funktionieren kann, weil wir es schon total wichtig finden, dass sozusagen existenzielle oder essentielle Grundversorgung mit Lebensmitteln in der Region auch passiert und auch da gedacht wird, also auch räumlich mit eingeplant wird, politisch mit gedacht wird, strategisch mit gedacht wird. Und das ist das Ziel von Ernährungsräten, weil sozusagen in Also weil wir eben davon ausgehen, dass es die Lebensmittelversorgung der Städte nicht nachhaltig ist und dass man das aber auch gut in Städten ändern kann, weil da die meisten Konsumentinnen und Konsumenten sitzen und da eben auch die Akteure, die Verarbeiter sitzen, die Händler sitzen, auch die Caterer und so weiter und auch die Abnehmer natürlich und dass da sozusagen die Akteure einfach sitzen, die Ernährungswende voranbringen können. Also Ernährungswende ist jetzt vielleicht, genau, das ist einfach das Wort wie bei Verkehrswende. So, ne? Also,
eine Wende, die möglicherweise durch die Corona-Pandemie beschleunigt wird oder sich verändert in irgendeiner
Form. Oder sich verändert, genau, das werden wir sehen.
Herr Kofall, was beobachten Sie als Ernährungssoziologe angesichts der Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus?
Ich beobachte erstmal, dass wir ja in einer ganz speziellen Situation befinden. Wir haben gestern wahrscheinlich alle diese Ansprache von Frau Merkel gehört, die davon sprach, dass es die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Es ist eine Situation, mit der die meisten in unserem Land, in der Bevölkerung noch nicht konfrontiert gewesen sind. Ausgangssperren werden diskutiert. Es wird dazu geraten, zu Hause zu bleiben. Es wird Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen wie das Dresdner Museum werden geschlossen. Und ich denke, für uns alle ist es so, dass wir erstmal so einen Flug über der Wolkendecke haben oder und auf Sicht fliegen und auf Sicht gucken müssen. Und ich glaube, das prägt auch unsere Gesellschaft im Moment, dass wir noch nicht genau wissen, wie man damit umgehen kann mit der Situation. Oder wir müssen einen Weg finden, wie man sich da durchmanövriert. Ich denke, das führt auch dazu, dass diese Hamsterkäufe, die überall diskutiert werden, ein Aspekt sind, erstmal so sich von Situation zu hangeln und der Kollege hat das gesagt, vielleicht auch einen psychologischen Effekt haben, dass man eine Form von Sicherheit schafft. Ich beobachte allerdings auch, dass wir auf einmal wieder über sehr konservative Themen eben sprechen. Es geht auf einmal ganz klar darum, wie ist eigentlich die Versorgung überhaupt generell mit Lebensmitteln? Also eine Frage, wo man bisher in den letzten Jahren immer von ausging, das ist ja irgendwie alles gedeckt. Das Essen kommt aus dem Supermarkt oder irgendein landwirtschaftlicher Betrieb in der Nähe wird das schon organisieren. Man geht da hin und kauft das, vielleicht sogar noch beim Späti in der Großstadt oder mitten in der Nacht, wenn man mal was nicht da hat. Und auf einmal stehen wieder Fragen wie Vorratshaltung und Lieferketten im Zentrum. Das ist, finde ich, ganz spannend. Ich sehe es noch anders als meine Vorrednerin jetzt gerade. Also ich sehe vor allen Dingen auch einen Run auf Convenience-Produkte, auf Fertigprodukte. Also was als wir erst weg war, waren die Dosen-Ravioli und zwar wirklich die günstigen, was vielleicht ja dann noch ein Problem sein kann, weil man die gar nicht aufessen will. Aber sukzessive verschwinden eben doch andere Convenience- und Fertigprodukte aus den Supermärkten. Und es wird da eben tatsächlich dann auf solche Produkte abgestellt und langfristig vielleicht überlebt, was man in seine Vorratskammer packen kann.
Ja. Sind Eltern jetzt möglicherweise auch stärker unter Stress, weil ihre Kinder jetzt nicht in der Kita oder in der Schule das Essen bekommen, sondern sie es jetzt täglich selber zubereiten müssen?
Ja, also da kann ich vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, also ich betreue gerade sozusagen meine 2-jährige Tochter, die nicht mehr in die Kita gehen kann seit Anfang der Woche und das teile ich ja mit vielen anderen Eltern jetzt auch in Deutschland. Das ist natürlich eine zweischneidige Situation. Zum einen kann es die Eltern unter Stress setzen, weil sie natürlich jetzt auf einmal wieder in die Situation kommen, wo sie gedacht haben, das können sie an andere auslagern, das alltägliche Essen mit teilweise auch sehr schwierigen Kunden, sage ich mal, mit den Kindern, die auch immer gerne am Essen rumkritisieren oder die man eben tatsächlich vom Essen verführen muss, ganz oft noch. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine vielleicht sehr schöne Situation teilweise, weil man eben das gemeinsame Mittagessen, den gemeinsamen Essalltag auch wieder miteinander praktiziert. Die Familienmahlzeit, auch was Konservatives, erlebt auf einmal so einen Aufschwung wieder.
Das heißt, es gibt ein ganz anderes Essverhalten, ein ganz anderes Einkaufsverhalten. Frau Krason, haben Sie das auch so unter die Lupe genommen bei der Konzeption Ihrer Ausstellung?
Also die Ausstellung hat ja 3 große Abteilungen. Dazu zählt auch der Konsum von Nahrung. Die ersten beiden sind eben Produzieren und Handeln, also Handel mit Lebensmitteln. Und die Ausstellungsabteilung zu dem Konsum ist tatsächlich so aufgebaut, dass wir dort uns zurückversetzt haben in die Situation, selbst im Supermarkt zu stehen und zu überlegen, nach welchen Kriterien wir eigentlich auswählen. Die Abteilung heißt deswegen auch eigentlich Wählen. Und da geht es dann um die verschiedenen Kriterien, die meistens im Vordergrund stehen, nämlich um den Geschmack und den Preis, die Nachhaltigkeit und
Entschuldigung. Ja, okay. Das sind ja schon ganz wesentliche Aspekte, die Sie genannt haben. Die Gesundheit natürlich auch, die genau. ein wichtiger Aspekt ist. Jetzt können wir noch mal gucken, wir haben da natürlich auch historisch geguckt, was gab es für Entwicklungen, welche haben sich durchgesetzt und was sind vielleicht auch heute Trends? Was gibt es für Entwicklungen, wo Sie sagen, das war mal ganz ausgeprägt und hat sich möglicherweise dann doch nicht durchgesetzt?
Ja, also ganz besonders spannend war das, sich anzuschauen, wie es mit den Fleischersatzprodukten aussieht. Da gab es eben schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts verschiedene Ansätze zu Ersatzprodukten, also Sojawürste. Eine zum Beispiel hatte sogar Konrad Adenauer noch als Ernährungsdezernent erfunden. Das waren aber vor allem Produkte, die in Zeiten des Mangels entstanden sind, also dazu da waren, um Fleisch zu ersetzen aus finanziellen Gründen, also um die arme Bevölkerung mit Proteinen zu versorgen. Und nachdem der Wohlstand eingetreten war, sind diese Produkte aber schnell wieder vom Markt verschwunden. Und da war es nochmal spannend zu sehen, inwiefern ist es denn eigentlich möglich, Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Und konnte das zum Beispiel vergleichen mit einem anderen Produkt wie Sushi, das sich in den USA durchgesetzt hat, aber eben unter ganz anderen Bedingungen. Da nämlich waren es vor allem die Geschäftsbeziehungen zwischen den USA und Japan, die dazu beigetragen haben, dass dieses Produkt, das eigentlich als ekelhaft empfunden wurde, am Anfang wegen des rohen Fischs, dann doch gerne konsumiert wurde. Und insofern war dieser Vergleich zwischen verschiedenen Produkten, verschiedenen Arten von Versuchen, die Ernährungsgewohnheiten zu verändern, ganz interessant, um dann nochmal zu schauen, wovon hängt es denn eigentlich ab, dass wir etwas verändern möchten? Sind das rein rationale Argumente oder sind es eben auch andere Aspekte wie Geschmack, wie Kultur? Und diese Vergleiche haben dazu beigetragen, das eben nochmal etwas schärfer zu sehen.
Wir kennen ja alle die Ernährungspyramiden, wo unten die große Fläche ist, wo man etwas, was wir gerne und viel essen sollen, Gemüse, Obst und ganz oben die Schokolade vielleicht eher nicht so. Wir kennen auch, dann heißt es, Fett ist ungesund, dann heißt es, wir müssen aufpassen mit dem Zucker. Es werden immer neue Warnungen mal ausgegeben. Es gibt auch Trends, Entwicklungen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung prägt diese Diskussion ja auch. Wovon hängt es ab, dass ein Stoff als böse geoutet wird und andere wieder als positiv?
Also natürlich sind es einerseits Forschungserkenntnisse, die sich auch wandeln, die im Wandel begriffen sind. Aber natürlich spielen auch dabei andere Interessen eine Rolle. Also wenn es auch die Vermarktung des Zuckers ist, da gibt es auch in der Ausstellung verschiedene Exponate, die zeigen, wie Zucker einerseits, wie über Zuckerkonsum informiert wurde, auch vom Deutschen Hygienemuseum zum Beispiel in den 30er Jahren als ein Lebensmittel, das eben für Energie sorgt, aber andererseits dann eben auch verschiedene Werbekampagnen aus den USA und aus Deutschland von der Zuckerindustrie, die eben gerade auf erste Forschungsergebnisse reagiert haben, die Zucker als schädlich dargestellt haben.
Woran erkennt man, dass sich bestimmte Forschungsergebnisse durchsetzen und andere nicht? Wir haben jetzt ja auch Forschung und Wissen, einerseits was die Zusammensetzung betrifft. Wir haben auch Lebensmittelskandale, die immer wieder kommen. Dioxineier, wir haben Gammelfleisch gehabt. Prägt auch das unser Essverhalten in der Gegenwart und in der Zukunft? Wie nachhaltig bleibt sowas in Erinnerung? Wer kann dazu was sagen?
Ja, die Skandale sind natürlich das, was immer raussticht, die medial auch viel Aufmerksamkeit bekommen. Was ganz oft nicht thematisiert wird, ist ja, wie reibungslos unser Essalltag funktioniert. Also wie abgesichert wir sind, wie gut unsere die Qualität der Produkte sind. Ganz spannend ja eigentlich auch das ist ja auch ein Trend eigentlich, auch wenn er jetzt nicht gerade Hightech ist, aber was auch mit den Ernährungsräten kommt, dass man ja auch wieder alte Sorten raussucht, die wieder kultiviert, die wieder pflegt. Es gibt also eigentlich sehr viele positive Dinge zu sagen. Die Skandale sind dann das, was so im Hinterkopf bleiben und die so ein latentes Unsicherheitsgefühl erzeugen. Aber auch diese globalen Verflechtungen, die oft auch, weil man sie auch nicht so richtig durchblickt, so skeptisch gesehen werden, das sind ja eigentlich auch Dinge, auch wenn sie jetzt gerade dazu führen, dass man eben diese Pandemie hat, aber im Grunde genommen sind sie auch diese Grundlagen dafür, dass unsere Ernährungssituation weiter stabil bleibt, ja, weil wir eben Produktausfälle in der einen Region durch das Ausweichen auf andere Regionen durchaus ausbalancieren können. Was jetzt nicht heißt, dass man auf heimische Landwirtschaft verzichten sollte, ganz im Gegenteil, es ist immer gut, wenn man man auch einen Selbstversorgungsgrad hat. Aber es läuft doch immer sehr viel, aber die Skandale sind eben die Aufmerksamkeitsabsorptionserlanger.
Ja, man muss aber auch sehen, auf der einen Seite haben wir eine stabile Lebensmittelversorgung und Dinge wie Hunger kennen wir in Deutschland kaum noch. Auf der anderen Seite ist auch dieser Überfluss tatsächlich beispielhaft im Grunde auch für die Art und Weise, wie ungesund er ist. Also wenn wir uns anschauen, wie wir essen, was für ein Überfluss, dann führt das auch zu ganz vielen der chronischen Krankheiten. Unsere Ernährungsgewohnheiten sind tatsächlich einer der Hauptrisikofaktoren für unsere Gesundheit. Wenn wir dran denken, an zum Beispiel Übergewicht, aber auch an Diabetes, was um sich greift. Wir haben über die Hälfte der Deutschen sind übergewichtig, bei den Männern sogar 2/3. Wir haben eine sehr hohe Rate von Fettleibigkeit und damit hängen dann eine ganze Menge chronischer Krankheiten zusammen. Sei es Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Krankheiten, Schlaganfall, aber auch gewisse Krebsarten und schließlich zum Beispiel auch jetzt bei der aktuellen Pandemie eine höhere Anfälligkeit für Gesundheitsrisiken wie ansteckende Krankheiten. Und das sieht man übrigens nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dass diese, sagen wir mal, überernährungsverbundenen Krankheiten, dass die rapide zunehmen und inzwischen in den reichen Ländern eine der Hauptursachen für Gesundheitsprobleme sind.
Ja, da würden Sie mir als Wissenschaftler noch zustimmen, dass wir in dem Fall eigentlich nur von Korrelationen sprechen. Wir sehen einen Zusammenhang gelegentlich zwischen Personen, die wohlbeleibt sind und dem Auftreten von Krankheiten. Aber wir haben keine Kausalverbindung, dass das erhöhte Gewicht kausal zu diesen Krankheiten führt, sondern wir sehen da ganz viele andere Faktoren auch, nämlich dieses eine sehr hohe Wohlbeleibtheit ganz oft in sozial schwächeren Schichten auftritt, die ungesündere Lebensmittel konsumieren, die einen insgesamt schlimmeren Lebensstandard haben, die schlechtere Arbeiten machen, einen schlechteren Zugang zum Gesundheitsversorgung haben. Und dass das dazu führt, dass dann eine Krankheit auftritt, während wir durchaus auch Personen sehen, die ja mit sehr hoher Wohlbeleibtheit auch sehr gesund sind. Also es gibt diese Kampagne Health at Every Size. Es gibt immer wieder auch Initiativen, die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung in Deutschland, die darauf aufmerksam macht, dass es da eben keinen direkten Effekt gibt, sondern dass das eine Assoziation ist, die mit vielen Dingen verknüpft ist, auch mit der Ess- und Lebenskultur.
Ich würde da widersprechen und sagen, da gibt es ganz klar auch eine Kausalität. Also wenn man sich zum Beispiel einmal einfach anschaut, schon alleine bei Stürzen zum Beispiel, ist natürlich das Risiko, dass ich mich schwer verletze, wenn ich übergewichtig bin, viel größer. Ja? Also und auch bei vielen der anderen Krankheiten gibt es durchaus eine direkte Kausalität. Auf der anderen Seite würde ich ähnlich, wie Sie es auch gesagt haben, davon abraten, dass man diese Schuld oder die Verantwortung da irgendwelchen einzelnen Leuten überhilft. Weil wenn die Hälfte der Bevölkerung oder mehr übergewichtig ist und ungefähr 1/5 bis 1/4 fettleibig, dann hat das strukturelle Ursachen, die natürlich nicht am Einzelnen hängen, sondern an der Gesellschaft, die im Grunde ein Umfeld liefert, was dazu führt, dass Leute fettleibig werden.
Ich muss kurz unterbrechen, Herr Kofer, Herr Budierski, eine Gesellschaft, die ja auch durchaus daran interessiert ist, dass es eine Ernährungskompetenz gibt, dass es auch eine gelingende Ernährungskommunikation gibt. Das klingt ja.
Einhaken. Genau, das ist nämlich einer der Punkte, die wir auch als sehr wichtig erachten, so jetzt von Ernährungsratseite, die Ernährungsbildung und Ernährungskompetenz, weil wir da eben sozusagen ein großes Manko auch sehen. Das fängt sozusagen schon in der Schulküche an, wenn der Name für Brokkoli nicht bekannt ist oder sozusagen sich gewundert wird, dass im Kartoffelbrei ein Stück Kartoffel ist, weil man das von zu Hause eben nur als Pulver kennt oder gar nicht. Wo sozusagen die Kinder und die Eltern gleichzeitig sozusagen irgendwie mitgenommen werden müssen, zum Teil auch von den Catering-Firmen, die eben das Catering selber produzieren. Das geht ein bisschen in die Richtung, wie Herr Kofal auch vorhin meinte, dass die Convenience-Produkte zuerst ausverkauft waren oder sozusagen rapide abgenommen hatten. weil eben sozusagen das Wissen nicht mehr so richtig da ist. Also wie man selber wirklich aus Rohzutaten kocht, was ja auch meistens günstiger ist, wenn man sich ein bisschen mit auskennt. Und das ist was, was wir als ein großes Thema auch sehen. Da gibt es auch einige sozusagen Projekte zum Thema versteckte Zucker in vielen Dingen. Also was Kinder auch zum Teil in der Brotbüchse mitbekommen, wo viel Zucker drin versteckt ist, was weder dann die Eltern noch die Kinder irgendwie mitbekommen. Da gibt es einige Initiativen zu eben gesunde Brotbüchse, wie kann das aussehen, aber eben auch das Wissen zu eben Haltbarmachung tatsächlich, ne? Wie geht das eigentlich? Wie geht eigentlich richtige Lagerung, was wir jetzt auch gerade ja wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch vermehrt sehen werden, wenn jetzt Leute größere Mengen oder Großpackungen gekauft haben von Dingen, die eben ja doch einfach ein Verfallsdatum haben oder falls einfach irgendwie auch irgendwann mal verfallen sozusagen. Ich glaube, das Wissen, wie man eigentlich Lagerungen betreibt, sinnvoll Lagerung betreibt, wie man Dinge haltbar macht, wie man aus Rohzutaten Produkte herstellt. Ich habe zum Beispiel gehört, dass Mehl irgendwie Hamster gekauft wurde, ja, wo ich mich frage, ob Leute wirklich Brot backen wollen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, Brot zu backen. Also da denke ich, da fehlen noch ganz viele Fähigkeiten, die man natürlich zum einen, wenn man jetzt gerade mehr Zeit hat, mit seinen Kindern auch mal wieder erlernen kann. Es gibt ja da jetzt gerade nicht irgendwie Workshops, weil die alle abgesagt sind, aber es gibt ja Online-Hilfen für sowas. Ansonsten gibt es ja Workshops in diese Richtung, wo man eben Haltbarmachung oder Herstellung von Dingen wie Fermentation oder wie Einkochen oder ähnliches alles erlernen kann. Auch in Dresden relativ viele Akteure, die das machen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig müssen wir auch auf die Leute schauen, sozusagen, die jetzt nicht auf die Idee kommen, mit ihren Kindern irgendwie Marmelade zu kochen. Es ist falsche Jahreszeit für Marmelade, aber Sie wissen, was ich meine. Und das ist wirklich die Frage. Viele Kinder kriegen nur in der Schule oder in der Kita irgendwie eine ausgewogene Mahlzeit zum Teil, ne? Und da gibt es gerade ein gutes Beispiel aus Chicago, das habe ich vor ein paar Tagen gefunden, dass da gerade die öffentlichen Schulen seit Dienstag dieser Woche ein kostenfreies Essen anbieten, to go, also weil man ja nicht sozusagen in die Schule rein darf, rein räumlich, aber eben das Essen mitnehmen, weil denen das bewusst ist, dass manche Kinder ja auch ohne Frühstück in die Schule kommen und wirklich nur eine oder zwei Mahlzeiten pro Tag kriegen und die Schule dann wichtiger Versorger war. Ja. Und wir mit der Situation umgehen in Dresden, bin ich mir, also weiß nicht, ob es da irgendwie schon Ideen gibt, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, darüber nachzudenken, weil das fällt jetzt sozusagen weg. Und wie die Familien damit umgehen, ist, denke ich mal, sehr verschieden.
Corona-bedingt gibt es ja auch immer mehr Außerhauslieferungen. Das sieht man jetzt immer wieder, es werden Fertigmenüs oder auch Zutaten geliefert. Das ist ja ohnehin schon eine boomende Branche. Ist das ein Trend, der sich weiter abzeichnet?
Ja. Also wir sehen auf jeden Fall, dass allgemein Convenience-Produkte in aller Form zunehmen. Also das betrifft zum einen, dass die Leute mehr auswärts essen gehen, auch, dass sie Lieferservice sowohl was fertige Mahlzeiten betrifft, aber auch was inzwischen auch die rohen Nahrungsmittel betrifft, dass das stark zunimmt. Wir sehen auch, dass immer weniger selbst gekocht wird, mehr auf Snacks gesetzt wird. Also dieser Trend, der ist sehr, sehr groß und führt tendenziell natürlich auch dazu, dass die Leute sich ungesünder ernähren, weil Fertigmahlzeiten oft mit ungesünderen Zutaten zubereitet sind. Also viel hochverarbeitete Kohlenhydrate, Zucker oft zugesetzt, Fett oft zugesetzt. Und weniger frische Zutaten. Und es ist schwierig umzudrehen, weil es hat natürlich strukturelle Gründe dafür, dass die Leute weniger kochen. Also sie haben mehr Freizeitstress, sind es kleinere Haushalte, viele Leute wohnen inzwischen alleine, da lohnt sich der Aufwand des Kochens nicht mehr. Es ist auch so, dass die Kenntnis teilweise fehlt und diese Trends lassen sich auch nicht unbedingt umdrehen. Also die Leute werden jetzt in der Zukunft nicht unbedingt wieder in großen Familien wohnen, sondern das heißt, wir brauchen für die Zukunft eigentlich auch Ideen, wie wir anders ähnliche Ergebnisse haben können. Also wie wir zum Beispiel mehr in Kantinen gesundes Essen bekommen, wurde schon angesprochen, Kindertagesstätten und so weiter. Und dort für ein gesundes Essen zu sorgen, ist wahrscheinlich eine der besten Investitionen in die Gesundheit, die wir machen können.
Frau Krasor, also welche... Ich doch noch einmal ganz kurz widersprechen. Also da bin ich doch an vielen Punkten anderer Meinung, weil also ich sehe zum Beispiel bei dem Convenience Food zum einen nicht, dass die Qualität dauernd schlechter wird, sondern ich muss wirklich unterscheiden zwischen Convenience Food und Junk Food. Ja, es gibt auch immer, also es ist auch Future Food für mich, dass ich sehe, dass es da große Fortschritte gibt, was die Qualität von Convenience-Produkten anbelangt. anbelangt, dass eben die Zusatzstoffe rausgenommen werden, dass die eben nicht mehr so gezuckert sind, dass da mehr drauf geachtet wird, dass die Verfahren, wie die hergestellt werden, dass es da durchaus Qualitätsunterschiede gibt. Und das können Sie dann auch bei Stiftung Warentest oder sowas verfolgen, wo dann Fertigpizzen durchaus durchweg mit gut abgeurteilt werden. Und das andere mit der Kochkompetenz, das muss man auch differenziert sehen. Natürlich kochen wir im Alltag alle weniger, weil und zwar vor allen Dingen Frauen, ja, weil natürlich Frauen auch in die Erwerbsarbeit gegangen sind und gehen, und das ist ja auch gut so. Und wir dann diese Außerhausverpflegung für Kinder, für die Familie unter der Woche auslagern an die professionellen Anbieter. Aber wir sehen durchaus, dass das Interesse an Ernährungskultur zunimmt, dass es bestimmte Gruppen gibt in der Gesellschaft, die durchaus viel mehr kochen. Der Anteil von Männern, der kocht, nimmt auf jeden Fall zu. Da steckt das Ernährungswissen. Okay. Und es wird dann eben zu bestimmten Anlässen einfach mehr gekocht. Und das ist es doch auch, was wir in der Zukunft uns auch genauer anschauen müssen, dass wir für unterschiedliche Milieus, für unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft Angebote schaffen, dass die ihre Kochkompetenz auch im privaten Raum wieder erlangen oder ausbauen können.
Ist das das, was sich schon widerspiegelt in den ganzen Kochshows, in den ganzen Sachen, in den Social-Media-Kanälen, wo das Essen gepostet wird? Ist das ein Zeichen dafür?
Wir hatten bei der Recherche eigentlich eher den Eindruck, dass es also auf jeden Fall zeigt, dass dieses Interesse vorhanden ist und dass es wächst, dass es andererseits aber auch eben die Tendenz gibt, mehr zum Beobachter zu werden oder Beobachterin zu bleiben bei dem, was man dort sieht, und eben das Ganze nicht überträgt in eine praktische Handlung bis hin zu Trends wie dem Mukbang, also dem aus Korea stammenden Trend, Menschen beim Essen zuzuschauen, was also quasi so eine digitale Tischgemeinschaft schafft. Trotzdem würde ich auch sagen, wie Herr Kofall, dass es sehr viele Trends gibt, gerade im Bereich des Internets, also der Blogs und Vlogs und anderer Formen der digitalen Vermittlung von Rezepten, und die verbunden werden auch mit Lebensstilen, gerade was Vegetarismus und Veganismus angeht, die darauf hindeuten, dass das Interesse doch immens ist am Kochen und am Selbermachen gerade, was ja auch ein eigenständiger Trend ist.
Ein Trend, der wie ausgeprägt ist? Gibt es da Zahlen? Kann man sagen, es gibt erstmal so und so viel Vegetarier, so viel Veganer, ein Trend zum Selbermachen? Gibt es da Forschung?
Der Trend zur veganen Ernährung und zur vegetarischen Ernährung, wenn man sich jetzt die Umfrage des BEMEL anschaut vom vergangenen Jahr, ist nicht besonders überwältigend. Also dort waren es, glaube ich, 4%, die sich vegetarisch ernähren und 1%, die sich vegan ernähren in Deutschland, nach eigenen Angaben. Was aber genannt wird als Trend insgesamt, der viel größer ist, ist der Trend zum Flexitarier-Dasein, also weniger Fleisch und dafür besserer Qualität zu essen. Also so die Trendforscher selbst, ohne dass das jetzt belegt wäre durch Zahlen. Aber vielleicht hat jemand der Kollegen dort noch.
Also interessant ist es ja, dass das Fleischessen generell auch auf relativ hohem Niveau stabil ist in Deutschland. In anderen Ländern schwankt es auch mal wieder. In der Schweiz stieg es schon mal wieder an in den letzten Jahren und dann ging es wieder ein bisschen zurück. Aber auch das ist ja eine Innovation der letzten Jahre. Deswegen denke ich auch, ist der Verzicht auf Fleisch für viele nicht mehr so unvorstellbar, weil wir auch im Bereich der vegetarischen Gerichte und der veganen Gerichte ganz viele leckere Genussinnovationen erleben, miterleben können. Und das eben nicht mehr dieses Geschmacksimage der 80er Jahre hat aus den Reformläden, wo man also schon den Protestantismus oder den Puritanismus gerochen hat, wenn man reinging. Und heutzutage kann man eben durch vielfältige Angebote sehen, dass man sich eben auch, wenn man das Fleisch mal weglässt, was ja früher auch schon mal der Fall war, man hat ja nicht nur Karnivor gelebt, dass man da auch zu seinem Genuss kommt. Und auch wenn man der Spitzengastronomie sieht, dass da auf so einem Niveau fleischfreie oder tierfreie Speisen angeboten werden, dass das natürlich auch dazu animiert, das im Alltag auch zu praktizieren.
Aber ja, leider finde ich allerdings, tun sich diese Trends bisher noch kaum in dem tatsächlichen Verhalten widerspiegeln. Also wenn wir uns anschauen, die Zahlen für den Konsum von tierischen Produkten, der ist trotz dem großen Trend hin Richtung Vegetarismus und Veganismus kaum gesunken. Und wir sehen auch ansonsten, dass zum Beispiel weiterhin sehr viel zu wenig gegessen wird an Gemüse, wo im Grunde die Empfehlungen für den Konsum von Gemüse, von Nüssen, von Hülsenfrüchten noch immer viel zu niedrig ist im Vergleich zu dem, wo es eigentlich aus einer Perspektive einer gesunden Ernährung sein sollte.
Wenn wir uns jetzt mehr regional ernähren würden, aktuell wächst ja relativ wenig, deshalb greifen wir auf Obst und Gemüse zurück, das importiert wird. Welche Rolle spielt jetzt auch da die Umweltbilanz, auch bezüglich Transport, CO2-Emissionen, Emissionen, die durch die Produktion bzw. den Anbau entstehen, Beispiel Flugananas oder Avocados? Ist das etwas, was unser Verhalten beeinflusst oder muss da mehr auch politisch unternommen werden, um solche Produkte vielleicht höherpreisig anzubieten oder ganz aus dem Sortiment zu nehmen, weil sie einfach eben nicht klimaneutral sind, sondern eine hohe Belastung?
Würde ich mal drauf eingehen vielleicht. Ja. Und zwar, also weil ich das schon beobachte, dass das vielleicht auch sozusagen eine Generationentrend, da die unterschiedlichen Trends sind. Ich war letzten November auf dem Forum Regionalwirtschaft, eben wo es auch um die sächsische Landwirtschaft ging. Und da war schon die Rede von eben den Zahlen, die Frau Krason gerade genannt hatte. Ne? Sozusagen die nach eigenen Angaben vegetarisch oder vegan leben. Die Zahlen sind nicht überwältigend. Aber die Zahl, die ich mir gemerkt habe, waren, dass 30% der Konsumentinnen sozusagen in wirklichen Richtung Flexitarier oder bewusste Ernährung auch im Kontext Klimaschutz und klimafreundliches Essen sich zumindest orientieren und da schon der Trend in Richtung Fleischreduzierung, Qualitätserhöhung, auch Slow Food, auch Frische als Qualität, eben auch als ein Geschmackskriterium und auch Regionalität schon viel mehr geachtet wird. Auf Regionalität setzen ja auch ganz viele Standardanbieter sozusagen oder auch Standardhandelsketten, auch wenn das natürlich ein schwammiger Begriff ist, wie wir auch merken, so als Ernährungsrat, unter Regionalität versteht fast jeder was anderes. Und ich denke schon, was wir sozusagen ja auch wichtig finden, ist, dass diese Entscheidungen nicht bloß sozusagen bei den einzelnen Konsumentinnen liegen. Also eben nicht sich zu fragen, ist jetzt diese Ananas, Ananas ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ist jetzt dieser Apfel im März gerade irgendwie eine gute Wahl, weil der hier eingelagert wurde oder kommt der doch besser woanders her, was die Klimabilanz angeht. Wir sozusagen finden es prinzipiell sinnvoll, dass Sachen regional angebaut werden und natürlich im besten Fall auch noch saisonal angebaut, logischerweise, und genutzt werden, weil das unserer Meinung nach die günstigste Klimabilanz auch ist, weil wenn Sachen einfach regional und saisonal angebaut werden, hier direkt verarbeitet und verbraucht werden, ist sozusagen der Transportweg am geringsten, die Lagerung am geringsten, das Produkt am frischesten und sozusagen die Lagerung wird halt nicht genutzt, weil Lagerung kann schon sozusagen die CO2-Bilanz in negativen Bereich natürlich rutschen.
Da kann der Apfel aus Neuseeland besser abschneiden als aus Deutschland?
Das habe ich zumindest gehört, genau. Und ich denke sozusagen, da ist, glaube ich, eines der größten Lernfelder auch drin, weil die saisonale Ernährung ist was wir relativ stark verlernt haben, sage ich mal, wo eben auch wieder diese Ernährungskompetenz sozusagen abhanden gekommen ist, weil wir nicht genau, also nicht mehr wissen, weil sozusagen unser Angebot immer alles hergibt, sozusagen ein Vollsortiment zu jeder Jahreszeit uns bietet und wir nicht mehr das Gefühl haben, sozusagen, was jetzt eigentlich gerade an Produkten dran ist, obwohl das wahrscheinlich die klimafreundlichste Variante wäre. Und das hören wir auch sozusagen von den Caterern zum Beispiel, dass dieses Saisonale nicht bloß in der Vermittlung sozusagen an die das essen, ein schwieriges Thema ist, sondern eben auch in der Beschaffung, dass zum Teil in der regionalen Produktion, also ab einem gewissen Punkt auch die Möhren einfach mal alle sind aus der Region und man eben dann doch in einem größeren Radius gucken muss, was aber natürlich auch was mit den Anbaupräferenzen zu tun hat. Ne? Wird jetzt eben Lebensmittel angebaut oder wird Energiemais angebaut?
Das ist ja auch etwas, was man politisch steuern kann.
Das wäre auch was, was man sozusagen regulieren könnte, genau. Im Sinne von nach Vergaben, also nach sozusagen Konzept auch landwirtschaftliche Flächen zu vergeben oder eben zu gucken, in welche Region macht landwirtschaftlicher Anbau von Lebensmitteln mehr Sinn als eben zum Beispiel Energiemais und da eben zu schauen, wie kann man das möglichst, also zumindest die Grundnahrungsmittel schon sinnvoll irgendwie hier in der Region zu produzieren oder in den Regionen.
Also ich würde teilweise widersprechen. Also ich finde regional wichtig, aber in erster Linie aus dem Grund, dass die Leute durch die Regionalität einen Bezug zum Landwirten oft haben und zum Produkt und damit auch das Essen anders aufnehmen und mehr schätzen und zum Beispiel weniger wegwerfen. Ja. Auf der anderen Seite von der Umweltbilanz her ist tatsächlich der Transport eher einer der geringen Posten. Also man schätzt so ungefähr 10% der Gesamtemissionen nicht mehr gehen auf den Transport von Nahrungsmitteln ein. Und Ausnahmen sind nur, wenn Sachen geflogen werden oder wenn Sachen gekühlt werden müssen. Aber bei Sachen wie Getreide oder Hülsenfrüchten und so weiter, wenn das mit dem Schiff transportiert werden kann, dann macht das keinen großen Unterschied. Was große Unterschiede macht, ist die Wahl zwischen einem tierischen und einem pflanzlichen Produkt, wo die pflanzlichen Produkte eigentlich durchweg besser abschneiden. Was man auch sehr stark darauf achten sollte, ist, dass man keine Nahrungsmittel wegwirft. Wir sollten nicht vergessen, dass ungefähr ein Drittel der Nahrungsmittel weggeworfen werden. Und selbst das beste Biogemüse, saisonal und lokal gekauft, ist natürlich eine große Verschwendung und es führt natürlich auch zu Emissionen, selbst wenn es Bio ist. Und klar, braucht auch Land und so weiter. Wenn dieses Nahrungsmittel verschwendet wird, dann ist all diese Umweltbilanz im Grunde für nichts verschwendet.
Aus dem Grund hat sich ja auch in Berlin zum Beispiel das Bündnis gegen Lebensmittelverschwendung gegründet, wo zum Beispiel auch Foodsharing mit dabei ist. Und ich denke, das ist ein Thema, was auch auf Bundesebene geklärt werden muss. Vielleicht so ähnlich wie in Frankreich, wo eben dann den großen Supermarktketten auch sozusagen verboten wird, Essen oder Lebensmittel wegzuwerfen. Zurzeit läuft das ja sozusagen, es gibt ja einige Restaurants, die mit diesen Resten oder die es an die Tafel abgeben. Die Tafel darf ja auch die Lebensmittel nur eine gewisse Zeit lagern und muss sie dann auch theoretisch wegschmeißen oder entsorgen, im Fall von Fleischprodukten auch kostenspielig entsorgen. Und da gibt es ja dann schon Gruppen wie Foodsharing, die auch ganz aktiv sind, die eben damit dann noch was anfangen. Oder auch Restaurants wie in Dresden heißt es zur Tonne oder sozusagen auch Catering, die eben mit geretteten Lebensmitteln weiterhin Essen anbieten. Das ist natürlich eine Riesenmenge an Lebensmitteln, wie ja schon gesagt wurde, wie da jährlich weggeschmissen werden. Und das muss man auch auf wirklich einer anderen politischen Ebene mal klären.
Ja, und das muss auch entstigmatisiert werden, weil viele Leute haben das Gefühl, dass sie beim Foodsharen irgendwie im Abfall rumstöbern oder so.
Und, das sind ja das Lebensmittel, so sein, die noch durchaus...
Es geht um Lebensmittel retten und darum, dass diese Sachen nicht umsonst produziert werden.
Und gleichzeitig geht es darum, bestehende Lebensmittel zu retten und auch gleichzeitig neue Nahrungsquellen zu erschließen. Jetzt gibt es natürlich Insektenfood, wird entdeckt als Proteinquelle. Gewisse Nahrungstabus, die es gegeben hat, gibt es nicht mehr so stark. Ist das auch eine weitere Möglichkeit, um den Geschmack noch etwas breiter aufzustellen, oder passiert das einfach auch aus, um die Ernährung weltweit zu sichern?
Also ich finde es ganz spannend, dass wir auch zu diesen Punkten kommen, weil auch wenn wir jetzt nochmal Corona reflektieren, also gerade vor 2 Wochen oder vor 4, als wir uns das erstmal unterhalten haben in Bezug auf diese Sendung, habe ich ja noch gesagt, Küchen in jedem Haushalt, das wird sich überleben, der Trend wird zur Gemeinschaftsküche gehen. Jetzt, wo wir alle quasi in Quarantäne gesteckt werden und zu Hause bleiben sollen, sehe ich das skeptischer und würde sagen, also das wird sich wahrscheinlich doch nicht so schnell überleben, also dass jeder Haushalt mit einer eigenen Küche ausgestattet ist. Auch Foodsharing ist natürlich bei Personen, die man nicht kennt, also die dann aus der Gastronomie nicht kontrolliert werden, sicherlich etwas, was vielleicht sogar in nächster Zeit noch länger mit Skepsis gesehen wird. Und da sind gerade so Entwicklungen wie Cultured Meat, also Fleisch aus dem Reagenzglas, aus dem Labor, oder vielleicht auch sowas wie 3D-Drucker, wo man dann eben auch sehr personalisiert seine Portion zusammenstellen
wie
kann.
Wie kann man sich das vorstellen, Herr Kofal, mit einem
Future-Hightech-Vision?
3D-Lebensmitteldrucker hatten Sie jetzt gerade angesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Das Essen aus dem Drucker?
Ja, genau. Also es gibt da verschiedene Verfahren, zum Beispiel, dass da also das Fleisch selber, also dieses Cultured Meat, das Clean Meat, das wurde auch schon mit 3D-Druckern hergestellt, unter anderem in einem spektakulären Verfahren auf der ISS, auf der Raumstation, dass man da eben entweder Zellen züchtet und dass der dann in so einem Bioverfahren, wie man das eben auch aus der Medizin kennt, wo ja Körpersatzteile in diesen Maschinen hergestellt werden sollen, dass die dann, also dass das Muskelfleisch darin wächst und dann eben rausgedruckt wird, oder dass eben mit bestimmten Lebensmittelzutaten in Patronen da reingesetzt werden, um dann sein Essen, seine Mahlzeit eben nach den Bedürfnissen zu drucken, die man gerade hat, wo man also auch vielleicht sehr viel personalisierter seine Portionen zusammenstellen kann, als wenn man so einfach Pi mal Daumen kocht oder wenn man die als Convenience Food in einer vorgegebenen Standardgröße erwirbt, die eben nicht auf jede Person zugeschnitten sind.
Ein möglicher Trend. Frau Kraas, und wie sieht das Menü der Zukunft aus? Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Ja, nur ganz kurz. Ich wollte sagen, auf Ihre eigentliche Frage hin gerade, ich habe den Eindruck, wir sind sehr konservativ, egal was wir machen. Also ob es jetzt Insektenessen ist oder In-vitro-Fleisch, alles tendiert eigentlich eher dazu, möglichst das, was wir kennen, zu reproduzieren mit anderen Bestandteilen. Also auch bei den Insekten ist es ja so, dass wir ja, oder dass uns die Start-ups und die Industrie eigentlich relativ wenig zutrauen, was Geschmacksänderungen angeht, und vielmehr versuchen eigentlich den originären Geschmack der Insekten möglichst zurückzudrängen und dann zu übertünchen mit etwas, was so schmeckt wie Fleisch oder so schmeckt wie Bolognese-Soße oder sowas in der Art oder eben Müsli-Riegel. Und ich finde, wenn man sich Rezepte anguckt aus den Ursprungsregionen, wo dieses Essen eben zur Tradition gehört, dann ist das viel interessanter, und das wäre tatsächlich mal spannender, das für die Zukunft noch etwas genauer sich anzuschauen.
Das nehme ich mal als Schlussrunde, als Schlusswort für unser Essen der Zukunft. Wir haben viele Anregungen bekommen. Ich bedanke mich für diese telefonische Tafelrunde bei Viktoria Krason, Kuratorin der Ausstellung Future Food – Essen für die Welt von morgen im Deutschen Hygienemuseum in Dresden, bei Julia Leuterer, Geschäftsführerin der lokalen Agenda 21 und Mitbegründerin des Dresdner Ernährungsrates.
Vielen Dank.
Außerdem auch beim Ernährungssoziologen Daniel Kofal, Leiter des Büros für Agrarpolitik und Ernährungskultur APEC in Kassel, und bei Benjamin Budirski, Agrarökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herzlichen Dank für all die geistige Nahrung zur Lebensmittelversorgung, zu Ernährungstrends. Es dauert wahrscheinlich noch, bis wir im Restaurant wieder sitzen können oder auch picknicken können. Danke für diesen Vorgeschmack auf das Essen der Zukunft, das in der Sonderausstellung Future Food im Deutschen Hygienemuseum in Dresden ausgestellt wird, sobald es wieder geöffnet ist. Hier tischen wir Ihnen gleich die Nachrichten auf und dann die Jazz-Facts. Ihnen noch einen schönen Abend, ganz nach Ihrem Geschmack, wünscht Dörte Hinrichs.